Gar nicht so einfach, bei diesem Gottesdienst zu folgen, bei all dem Hessischgebabbel, gar nicht so einfach Heimat zu finden hier in unserem schönen Hessenland. Das, was wir gerade im Theaterstück gesehen haben, ich glaube, das geht vielen Menschen so, die zu uns nach Frankfurt kommen oder in die Wetterau oder nach Südhessen. Gar nicht so einfach, hier zu landen, eingepackt zu werden, Heimat zu finden. Ich glaube, das Problem liegt vielleicht in einem ersten Sinne in der Sprache. Und deswegen tut es uns, glaube ich, gut, wenn wir am Anfang uns mal sprachlich verständigen und einen kurzen Sprachkurs machen. Denn es gibt ja ein paar Begriffe, die man kennen muss, um sich bei uns zurechtzufinden. Also beachten Sie einfach, wenn Sie in Hessen landen wollen, ein paar einfache Regeln. Wie zum Beispiel, in aller Regel werden die Wörter auf der ersten Silbe kurz betont, egal was für Konventionen es im Rest Deutschlands gibt. Und die zweite Regel, auf ein P folgt niemals ein F. Also sagen Sie niemals Friedberg. Das ist Friedberg. Der Karsten heißt hier Kasten. Und der Apfel ist ein Abel. Wenn Sie das drauf haben, dann ist schon einiges gewonnen. Jetzt müssen Sie noch einige Vokabeln lernen, zum Beispiel. Es gibt diese Kurzvokabel, die den komplexen Satz auf den Punkt bringt. Ich habe Sie nicht verstanden, können Sie das bitte wiederholen? Heißt bei uns, hä? Ja, die Verkürzung langer Sätze ist sowas wie unser Markenzeichen in Hessen. Auch wenn man zum Beispiel in der Kneipe abgestürzt ist und nach dem dritten Bembel nicht mehr den Satz artikulieren kann, ich hätte gerne einen Krug Apfelwein und etwas Sprudelwasser, dann nuschelt man einfach ein Schobbe dahin und der Kellner weiß Bescheid. Ein Tollpatsch heißt bei uns Dabisch Hingel, ein verklebtes Bonbon ist ein Babisch Gutzje, Amen heißt hier richtig, so ist es. Und wenn ich zu Ihnen sage, ei, da hocke ja die, wo da so immer da hocke, dann heißt das auf Hochdeutsch, herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Die Hessen sind nicht einfach zu verstehen und es könnte sein, dass es auch daran liegt, dass wir Hessen in den 2000 zurückliegenden Jahren immer leichte Probleme mit dem Rest der Welt hatten. Denn tatsächlich, die Hessen sind so etwas wie die Deppen in Deutschland. Und nicht nur beim Wetter heute Vormittag. Es ist wirklich wahr, ich kann es beweisen. In Zeiten der Völkerwanderung sind alle Völker hier durchmarschiert, die Kelten, die Slawen, die Sorben, sonst wer, und keiner wollte bleiben. Oder überlegen Sie mal, nach dem Krieg, als die Bundesrepublik gegründet wurde, da sollte Frankfurt eigentlich Bundeshauptstadt werden. Der Oberbürgermeister hatte schon seine Dankesrede aufgezeichnet zur Ausstrahlung im Rundfunk. Ist wirklich wahr. Die liegt immer noch in den Archiven des HR, denn mit einer Stimme Vorsprung hat es damals Bonn gemacht und Frankfurt ist wieder leer ausgegangen. Und dann eben noch die Sprache. In der Zeitung Die Welt habe ich einen Artikel von 2008 gefunden. Dort heißt es, als der liebe Gott den Dialekt über Deutschland verteilte, hat er den Hessen übel mitgespielt. Jetzt mal ehrlich, wissen Sie, was die meine? Ich nicht. Und dann, als ob wir nicht schon genug gestraft gewesen wären, gibt's auch noch die Eintracht. Es ist ja was dran an der alten Weisheit. Willst du die Eintracht oben sehen, musst du die Tabelle drehen. Es ist, ja. Bei der Eintracht ist es immer wieder so verflucht und wunderschön knapp, dass man das Zittern einfach nicht verlernt. Bei der Eintracht ist es einfach wie im echten Leben. Und ich finde, gerade das bei der Eintracht und bei uns Hessen insgesamt, das macht uns so unheimlich sympathisch. Denn anders als bei den Bayern ist bei uns nicht alles immer Hochglanz. Wir haben den Erfolg nicht im Dauerabo. Anders als in der Pfalz schmeckt unser Nationalgetränk eben nicht immer gefällig, sondern auch mal so, dass es einem die Mundwinkel zusammenzieht. Und hier bei uns brauchen die Menschen anders als im Rheinland ihre Muffeligkeit nicht zu verstecken, sondern können ehrlich dazu stehen, dass sie manchmal auch einfach nicht gut drauf sind. Aber trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen, ist es schwer bei uns in Hessen eine Heimat zu finden. Und dabei ist das, eine Heimat zu finden, doch eine der größten Sehnsüchte in unserer Gesellschaft im 21. Jahrhundert. Wer nicht schon als Säugling mit Ebbelwoll getauft wurde, bei dem ist es schwierig, hier reinzukommen. Dabei ist die Sehnsucht so groß, was zum Beispiel daran liegt, dass sich Familie, so wie sie noch bis vor 100 Jahren verstanden worden ist, auflöst. Familie als ein Verbund der Generationen übergreift. Aber auch in seinem Job, in dem Beruf, den man Tag für Tag ausübt, kann man sich fremd und fehl am Platz fühlen. Und selbst in der Partnerschaft fühlen sich viel zu viele Menschen fehl am Platz und nicht mehr daheim. Das Gefährliche, an dieser Art von Heimatverlust ist, das ist etwas Schleichendes, was ganz langsam kommt, ohne dass man es merkt, ohne dass es gleich wehtut. Es ist wie eine Eisfläche auf einem zugefrorenen See, die nach und nach immer dünner wird. Das macht am Anfang nichts aus. Aber in dem Moment, wo es drauf ankommt, wo ich im Leben den Halt verliere, erst dann merke ich, dass da nichts mehr ist, was mich trägt. Genauso ist es, wenn wir unsere Heimat verlieren. Und ich glaube, das gilt für irdische Heimaten, wie zum Beispiel Frankfurter zu sein oder hier in Hessen sich wohlzufühlen. Das gilt aber auch und vielleicht in viel größerem Maße für das, was ich innere Heimat oder geistliche Heimat nennen möchte. Schauen wir doch mal an, was da passiert, wenn Menschen Heimat verlieren und was passieren kann, damit wir Heimat wieder gewinnen. Eine Heimat zu verlieren ist im Leben eines jeden Menschen ein einschneidendes Erlebnis. Wir wissen das nicht zuletzt, weil bei uns viele, viele Menschen leben, die vor 70 Jahren aus ihrer Heimat vertrieben worden sind. Und die erzählen bis auf den heutigen Tag davon. Viele von denen, die jetzt sehr alt sind, haben kaum ein anderes Thema, als davon zu erzählen, dass sie vertrieben worden sind, ihre Heimat verloren haben. Und in allen Zeiten der Menschheit, auf allen Erdteilen gab es das immer wieder. Steppi, du hast erzählt, du musstest im Grunde auch deine Heimat verlassen. Und das hat dich nicht losgelassen. Gott sei Dank hast du neue Heimaten gefunden. Aber das kann einen Menschen nicht einfach kalt lassen, wenn er seine Heimat verliert. Das ist ein Lebensthema und es ist auch ein menschheitsgeschichtliches Thema. Kein Wunder, dass auch die Geschichten in der Bibel, die über Jahrhunderte hinweg entstanden sind, immer wieder durchzogen werden von diesem unsichtbaren, aber doch stark prägenden Faden. Denn eines der Urerlebnisse des Gottesvolkes hat genau damit zu tun, mit dem Verlust und dem Wiederfinden von Heimat. Es war so, dass bis ins 6. Jahrhundert vor Christus hinein die Juden in Jerusalem und dem lebten, was wir heute Israel nennen. Und dann kam der Krieg. Jerusalem wurde belagert, es hat 10 Jahre gedauert. Immer wieder gab es Scharmützel, immer wieder gab es politisches Verhandeln, Taktieren. Die Hoffnung war groß, die Hoffnung, dass sie es selbst noch schaffen, dachten die Israeliten, aber dann kam alles anders. Am Ende haben die Bewohner alles verloren. Die Hauptstadt wurde eingenommen und zerstört. Die Mauern des Palastes und der Stadt wurden geschleift. Die Einwohner wurden gefangen genommen und verschleppt an einen fremden Ort. Alle, die ein Handwerk erlernt hatten, das heißt die damalige Oberschicht, wurde einfach ins Exil geschleppt, im fernen Babylon, viele 100 Kilometer von der Heimat entfernt. Und da ging es um ein bisschen mehr, als dass ein Mensch von Berlin nach Frankfurt gezogen ist und sich ein neues Leben aufbauen musste. Nein, da war die Identität der Menschen selbst bedroht. Die Juden drohten aufzuhören, Juden zu sein. Das ist die Potenz dessen, was wir vorhin im Theaterstück gesehen haben. Aber die Israeliten haben es damals auf wunderbare Weise verstanden, an ihrer Identität festzuhalten. Und wie haben sie das geschafft? Indem sie an 3 Dingen festhielten. An ihren Speisen, an ihrer Sprache und an ihren Ritualen. Was da genau passierte, das kann man am deutlichsten und am interessantesten zeigen an dem Feiertagsgebot, das wir heute auch kennen als einen Teil der 10 Gebote. Du sollst den Feiertag heiligen. Wenn man uns heute fragt, was ist von den 10 Geboten das Wichtigste, würden die meisten wahrscheinlich sagen, naja, du sollst nicht töten oder du sollst nicht stehlen. Die Juden damals im Exil haben gesagt, du sollst den Feiertag heiligen, das ist das Wichtigste. Denn in ihrer babylonischen Umgebung in der Fremde, da haben sie daran festgehalten, weil den 7. Tag, den Sabbat zu heiligen, das hat ihnen Identität vergeben. Alle Babylonier, alle in ihrer Umgebung haben das nicht getan und dadurch, dass die Juden den Feiertag geheiligt haben, wussten sie, wer sie sind, konnten sie an ihrer Identität festhalten. Ganz im Gegensatz zu uns, die wir den Sonntag bei aller Laxheit gerne mal zum Rasenmähen oder für die Steuererklärung nutzen. Die Juden wussten, am 7. Tag zu ruhen, wie es in ihrer Religion üblich war. Das hilft ihnen nicht zu vergessen, wer sie sind. Das hilft ihnen zusammenzuhalten und eben nicht zu vergessen, wo sie herkommen. Identität zu bewahren, Heimat zu bewahren, wenn sie denn schon 100 Kilometer von Jerusalem entfernt sind. Und ich glaube, hätten sie damals den Sabbat nicht gehalten, dann gäbe es geschichtlich gesehen heute kein Judentum mehr. Und dann hätte es übrigens geschichtlich auch keinen Jesus. Und dann würde es heute keine Christinnen und Christen geben. Wenn es wahr ist, dass auch wir am Beginn des 21. Jahrhunderts in besonderer Weise vom Heimatverlust bedroht sind, dann müssen wir dringend die Frage klären, wie das gelingen kann, als Fremdgewordene Heimat wiederzufinden. Und ich glaube, dass man die irdischen Heimaten und die geistliche Heimat miteinander ins Gespräch bringen kann.
Es stimmt ja, wer in Hessen landen will, wer eines Tages zu den Eingeplagten hören will, der muss sich auf die hierher gehörigen Speisen, auf die Sprache, auf die Gewohnheiten einlassen, um ankommen zu können. Es gibt ja ein paar ganz einfache Regeln. Nach Feierabend darf man in der Wirtschaft stoffelig sein, so viel man will. Im Ebbelwoi ist Fanta verboten. Handkäse isst man ohne Gabel und Gebabbel ist Gebabbel. Tja, ist es so einfach, heimisch zu werden in Hessen? Jedenfalls ist es unmöglich, heimisch zu werden, wenn man das nicht beachtet. Aber nicht nur die Juden haben es durch ihr Festhalten an bestimmten Speisen, an ihrer Sprache und bestimmten Ritualen geschafft, ihre Heimat zu bewahren und ihre Identität. Nicht nur die Hessen werden zu einem ganz besonderen und besonders liebenswerten Völkchen durch ihre Speisen, die Sprache und die Tradition und Rituale. Das gilt übrigens auch für Familien. Wie viele Kinder gibt es, die sich in ihrem familiären Umfeld nicht mehr zu Hause fühlen? Das liegt oft daran, dass es den Familien nicht gelingt, Tradition zu schaffen, Rituale, in denen man überhaupt heimisch werden kann. Und wenn das Sie betrifft, dann überlegen Sie doch mal, was bei Ihnen da der Fall ist und ob es eine Möglichkeit gibt, Rituale zu schaffen, die Heimat vermitteln innerhalb der Familie. Am Ende gilt das aber auch für das, was wir geistliche Heimat nennen. Heimat bei Gott, die hier auf Erden aufscheint in dem, was wir Kirche nennen. Zugegeben, es ist nicht immer einfach, diesem Verein heimisch zu werden. Sich in der Kirche wohlzufühlen, geben Sie es zu, das ist manchmal gar nicht so leicht. Und es liegt genau an dem, was wir für die Hessen festgestellt haben. Nur dann, wenn wir mit den Riten und Gebräuchen vertraut sind, wenn wir die Sprache sprechen und uns auf das einlassen, wie die Kirche, wie die Christinnen und Christen das Leben und die Zeit gestalten, nur wenn wir das alles versuchen, mit in unser Leben zu integrieren, dann haben wir überhaupt eine Chance anzukommen. Nur dann können wir überhaupt eine geistliche Heimat finden. Heimisch werden in den Geschichten und Erzählungen der Bibel, die ja in tausenderlei verschiedenen Varianten davon erzählen, wie Menschen es erleben, auf wundersame Weise frei zu werden. Darum geht es immer wieder. Und frei werden, das ist eine Erfahrung, die jeder Mensch zu allen Zeiten und auf allen Kontinenten immer wieder macht. Heimisch werden in festgeprägten Gebeten und liturgischen Gesängen, die unsere Gottesdienste und unseren Alltag gestalten. Zum Beispiel im Vaterunser, das mir hilft, Worte zu haben, wenn ich keine eigenen Worte finde, um zum Ausdruck zu bringen, was mich im tiefsten meines Herzens bewegt. Heimisch zu werden, zum Beispiel auch im Ritual des heiligen Abendmahls, dieser gemeinsamen Speise, wenn Menschen aller Klassen und Herkunftsorte gemeinsam sich um einen Tisch versammeln, an dem es bei aller Buntheit keinen Unterschied mehr gibt, zwischen Armen und Reichen, zwischen Alten und Jungen, zwischen Hübschen und Hässlichen, zwischen Kranken und Gesunden. Waren Sie schon mal im Ausland? Waren Sie schon mal so richtig in der Fremde, also dort, wo es fast überhaupt keine Anknüpfungspunkte mehr an das gab, was Ihr Leben, Ihre Identität ausgemacht hat? Ich habe mit vielen Leuten gesprochen im Vorfeld zum heutigen Tag und eine Freundin hat mir davon erzählt, wie sie 3 Wochen lang durch Israel gefahren ist. Sie konnte kein Hebräisch und die Buchstaben auf den Schildern waren Rätsel für sie. Sie stand vor dem Supermarkt, ohne ihn zu erkennen, weil alles so fremd gewesen ist. Aber dann hat sie erzählt, am Sonntag bin ich in einen christlichen Gottesdienst gegangen, in Jerusalem, und habe dort das Abendmahl erlebt. Und obwohl ich die Worte nicht verstand, war es durch den Ritus ein Gefühl von Heimat so stark, wie ich das noch nie erlebt habe. Heimat, das sind eben neben Sprache und Speisen vor allem Rituale, die uns vertraut sind. Heimat fühlen wir dort, wo die uns bekannten Rituale vollzogen werden. Und neue Heimat finden wir in der Fremde dort, wo wir uns einlassen auf Rituale, auf Vokabulare, auf das, was um uns herum herrscht. Das gilt fürs Hessenland. Das gilt aber noch viel mehr in geistlicher Hinsicht für die Heimat bei Gott. Und ich würde Sie gerne einladen zu einem Experiment. Ich würde Sie gerne einladen, dass Sie mal 30 Tage lang, überschaubarer Zeitraum, 30 Tage lang probieren, jeden Tag das Vaterunser zu beten. Beim Aufstehen, beim Essen und vor dem Schlafengehen. Wenn Sie das 30 Tage lang machen und sich selbst einüben in dieses Ritual, was Christinnen und Christen seit 2000 Jahren begleitet, dann verspreche ich Ihnen, dass das etwas mit Ihnen machen wird. Und dass sie ein Gefühl des Zuhause bekommen werden. Und zwar eine Art von Heimat, die auch dann trägt, wenn wir sonst den Halt im Leben verlieren. Vielleicht macht es gleich am Anfang noch keinen Unterschied. Aber sie werden merken, es ist wie mit diesem Eis des zugefrorenen Sees, auf dem sie stehen. Es wird langsam und langsam dicker. Ich stehe nach wie vor oben. Aber in dem Moment, wo es drauf ankommt, wo ich den Halt verliere, ist es wichtig, diese Art von Heimat zu haben. Das wünsche ich Ihnen, das wünsche ich uns. Jetzt sage ich danke fürs Zuhören und richtig, so ist es.